HR2 Kultur. Der Tag.
Heute mit Uwe Bernd. Schönen guten Abend.
You're talking about the witch hunt? Is that what you mean? Is that what you're talking about? I hear it's a joke.
Auf Twitter beklagt Trump, dass er das Opfer der größten Hexenjagd auf einen Politiker in der US-Geschichte sei.
1630, der Bischof von Würzburg lässt 1676. Der Erzbischof von Salzburg lässt 97 Frauen verbrennen.
I think it's disgraceful and so does a lot of other people. This is a pure and simple witch hunt.
Jeder, der einen anderen anzeigte als Hexe oder Hexer, bekam einen Teil dessen, was dem anderen gehörte. Das war natürlich eine ganz gefährliche Sache.
Where this is going to go, I think we all need to take a step back.
Wohin das alles führt, da müssen wir alle mal einen Schritt zurücktreten, vor allem die Journalisten. Wir wissen es nicht, denn vieles hängt davon ab, was die Amerikaner mit den Informationen anfangen.
What's going on now is the single greatest scam in the history of American politics.
Was guckt man am besten abends in der Glotze? Seien wir doch mal ehrlich, auch politisch interessierte Zeitgenossen haben ihre heimliche Freude dran, wenn es um Schlammschlachten geht, um Lust, Lug und Trug, um Sex and Crime, um Macht und Intrigen. Das alles wird jetzt endlich wieder geboten. Nach 21 Jahren kann die Weltöffentlichkeit jetzt wieder Impeachment gucken. Die Ermittlungen in einem möglichen Amtsenthebungsverfahren gegen einen amtierenden US-Präsidenten. Gestern war die erste öffentliche Kongressanhörung. Gerade läuft die zweite Folge, alles live im TV. Die halbe Welt guckt zu, nur die Hauptperson nicht. US-Präsident Donald Trump, gegen den ermittelt wird. Der sagt, er habe Wichtigeres zu tun, als sich so einen Dreck anzusehen. Das Ganze sei sowieso ein einziger großer Schwindel und nichts anderes als eine Hexenjagd, ein Schauprozess. Das sind nun wirklich große Worte. Und wieder fragen sich manche leise, weiß der US-Präsident eigentlich, wovon er da spricht? Hexenjagd? Schauprozess. Aber kein Problem, dafür sind wir ja da. Wir helfen gerne aus mit einem kleinen Exkurs in Sachen Schauprozesse, Hexenjagd und Amtsenthebung. Schaut mal, ein Prozess, Donald und die Hexen von Washington, so heißt unsere Sendung heute. Und wie bei einer guten Daily Soap müssen wir alle Neueinsteiger erstmal auf den aktuellen Stand bringen. Da behilft uns jetzt Bastian Hermansen. Er ist der Leiter der Heinrich-Böll-Stiftung in Washington. Er verfolgt das alles ganz genau. Schönen guten Abend nach Washington.
Schönen guten Abend, grüße Sie.
Hatte diese Anhörung gestern für Sie einen gewissen Unterhaltungswert?
Unterhaltungswert ist vielleicht übertrieben, aber es war schon faszinierend, das zu sehen. Es sind die ersten öffentlichen Impeachment-Anhörungen seit 21 Jahren in den USA. Das ist schon ein historischer Moment. Und wie da diese ersten hochrangigen mit jahrzehntelanger Erfahrung geprägten Diplomaten ausgesagt haben, das war schon eindrucksvoll zu sehen.
War das alles nur eine Schlammschlacht? Wie seriös sind diese ersten Zeugen, die wir da erleben konnten?
Die ersten beiden Zeugen, George Kent und William Taylor, und wie gesagt langjährige amerikanische Diplomaten, die wirklich ehrwürdige, überparteiliche Figuren sind, eine sehr hohe Glaubwürdigkeit haben. Und die letzten sind, die sich in eine politische Schlammschlacht reinbegeben würden. Die haben auch während der Anhörung immer wieder betont, dass sie selbst keinerlei Aussage dazu machen, ob das, was sie beobachtet haben, jetzt zu einer Amtsenthebung von Donald Trump führen sollte, sondern immer gesagt, uns geht es nur um die Fakten. Wir berichten nur über das, was wir selbst gehört haben, gesehen haben, zu dem wir selbst Bescheid wissen. Das heißt, die Zeugen zumindest haben alles getan, um zu versuchen, eine Schlammschlacht zu vermeiden. Auf Seite der Politik, vor allem der Republikaner, sieht das ein Stück weit allerdings anders aus.
Könnte man sagen, gerade weil sie seriös aufgetreten sind, könnten sie gefährlich werden für Trump?
Ein Stück weit ja. Es ist im Moment noch nicht absehbar, in welche Richtung sich das politisch entwickelt und wie die Öffentlichkeit diese Anhörung letztlich wahrnehmen wird. Aber die Art der Seriosität, mit der diese Zeugen aufgetreten sind, und das ist auch von den kommenden Zeugen jetzt in den nächsten Wochen zu erwarten, von der Liste, die wir vorliegen haben, wer da jetzt noch angehört wird, sind alles Figuren, die eben weit außerhalb unmittelbarer Parteipolitik stehen und deswegen schon eine Glaubwürdigkeit haben, die zumindest bei Wählerinnen und Wählern in den USA, die jetzt in der politischen Mitte stehen, ein bisschen unentschieden sind, schon den Eindruck hinterlassen könnten, das sind keine parteipolitischen Figuren, sondern was die zu sagen haben, ist durchaus glaubwürdig und das könnte ihre Sicht auf Donald Trump dann schon prägen.
Wie belastend sind denn die Fakten, die jetzt da diskutiert werden?
Nach allem, was wir bisher wissen, und da kommen jetzt jeden Tag neue Details ans Licht, sind die Fakten extrem belastend für Donald Trump. Was wir sehen, ist ein relativ offensichtlicher Fall von Amtsmissbrauch, das heißt von der Benutzung des Amtes des Präsidenten für persönliche politische Zwecke, letztlich auch für Wahlkampfzwecke, indem Trump die ukrainische Regierung versuchte zu erpressen, um eine Schmutzkampagne gegen Joe Biden zu fahren und gegen die Demokraten insgesamt. Und das auch noch verbunden hat mit der Militärhilfe, die die USA bereits bewilligt hatten für die Ukraine, hat diese zurückgehalten. Alles, was wir bis jetzt wissen, spricht dafür, dass es genauso gelaufen ist, dass Trump also persönlich versucht hat, eine ausländische Regierung einzuspannen für Wahlkampfzwecke innerhalb der USA. Und wenn das am Ende auch noch als das Ergebnis der Anhörung steht, dann ist das ein glasklarer Fall von Amtsmissbrauch und ganz klar belastend.
Die Republikaner argumentieren, der ukrainische Präsident hätte gesagt, er fühlte sich überhaupt nicht unter Druck gesetzt. Und außerdem ist ja Militärhilfe geflossen. Also wo ist dann das Problem?
Das ist aber, wie leider häufig zu beobachten bei den Republikanern in den letzten Jahren, eine sehr ausgewählte, eine sehr kleine Auswahl von Fakten, dem sehr viel anderes entgegensteht. Die Militärhilfe ist erst geflossen, nachdem der sogenannte Whistleblower auf diesen Fall aufmerksam gemacht hat und nachdem das bereits zu einem politischen Skandal wurde. Und dass der ukrainische Präsident, für den es letztlich um die Existenz seines Landes geht, der ja mitten in einem Krieg in der Ostukraine begriffen ist, jetzt nicht Trump öffentlich verurteilt, weil er weiß, dass er weiterhin von den USA abhängig sein wird, braucht einen auch nicht groß zu wundern. Deswegen sind diese Argumente ein Stück weit scheinheilig.
Jetzt muss der Kongress entscheiden, ob es zu einem Abwahlverfahren kommt und dann kommt der Senat ins Spiel. Sie glauben also, der Kongress könnte sagen, ja, wir wollen das?
Im Abgeordnetenhaus haben die Demokraten eine Mehrheit. Dort finden jetzt erstmal diese Voruntersuchungen statt und dort würde dann gegebenenfalls über ein Impeachment abgestimmt. Alle hier gehen davon aus, dass es dazu kommen wird, dass das Abgeordnetenhaus, also Donald Trump, impeachen wird. Das bedeutet nicht, dass er des Amtes enthoben ist, sondern dass er quasi angeklagt ist, sein Amt in unzulässiger Weise missbraucht zu haben. Danach gibt es dann die zweite Stufe des Verfahrens im US-Senat. Dort sind die Hürden wesentlich höher. Da braucht es eine Zweidrittelmehrheit, um Trump tatsächlich des Amtes zu entheben. Und davon sind wir politisch gesehen meilenweit entfernt. Über 20 republikanische Senatoren müssten da mitmachen. Das ist im Moment überhaupt nicht abzusehen. Von daher gehen hier die meisten Menschen davon aus, dass spätestens im Senat dann das Verfahren scheitern wird und Trump damit auch weiter im Amt bleiben wird. Spätestens bis zur Wahl dann im Herbst 2020.
Und an dem Punkt fragen sich natürlich viele, warum machen die Demokraten das dann überhaupt, wenn doch dieser Ausgang absehbar ist?
Das ist richtig. Es gab auch viele Demokraten, die lange gezögert haben, deswegen mit diesem Verfahren anzufangen, weil ihnen klar war, dass das zu einer politischen Schlammschlacht werden kann, gerade von Seiten der Republikaner und das mitten im Wahlkampf. Und weil dadurch auch andere wichtige Themen, die die Menschen hier im Land beschäftigen, die Wirtschaftspolitik, die Gesundheitspolitik, die Klimapolitik, ein Stück weit zu kurz kommen. Aber es geht hier nicht nur um Parteipolitik. Die Demokraten haben die Mehrheit im Abgeordnetenhaus und das verpflichtet sie verfassungsmäßig in den USA, die Exekutive zu kontrollieren. Und wenn die Fakten so aussehen, wie sie derzeit aussehen, dass nämlich der Präsident sein Amt missbraucht hat, dann bleibt den Demokraten gar nichts anderes übrig, als ihrem verfassungsgemäßen Auftrag im Kongress gerecht zu werden, Untersuchungen gegen den Präsidenten einzuleiten und diese Fakten offenzulegen. Es geht letztlich auch um die institutionelle Frage des Bestandes der Gewaltenteilung in den USA dabei. Und das ist eine viel größere Frage als nur kleinliche Parteipolitik.
Das war Bastian Hermansen von der Heinrich-Böll-Stiftung in Washington. Vielen Dank. Wir haben es gehört, diese öffentlichen Anhörungen im Kongress sind nur der Auftakt des ganzen Verfahrens. Da folgt noch einiges. Matthias Merget erklärt uns das Prozedere mal genauer.
To impeach. Übersetzt heißt das wegen Amtsvergehen anklagen. Bei einem Präsidenten wären das zum Beispiel Hochverrat, Bestechlichkeit, schwerwiegende Verbrechen oder schwerwiegendes Fehlverhalten. Ein solches sieht die demokratische Opposition bei Trump, so Nancy Pelosi, die Sprecherin des Repräsentantenhauses.
Therefore, I'm announcing the House of Representatives moving forward with an official impeachment inquiry. The president must be held accountable No one is above the law.
Die Hürden für ein solches Amtsenthebungsverfahren sind hoch. Beide Parlamentskammern des Kongresses müssten mehrheitlich dafür stimmen. Wie es dann weitergeht, erklärt Torben Ostermann. Er ist unser Korrespondent in Washington.
Dem Repräsentantenhaus kommt die Aufgabe zu, Anklagepunkte zu formulieren. Wird diese Liste mit Vorwürfen verabschiedet, kommt sie in den Senat. Die Arbeit des Senats ist mit der eines Gerichts vergleichbar. Zeugen werden geladen, Kreuzverhöre geführt.
Damit Trump tatsächlich seines Amtes enthoben wird, müssen am Ende des Verfahrens 2/3 der US-Senatoren zustimmen. In der Geschichte der USA ist das noch nie passiert. Das erste Impeachment wurde 1868 gegen Präsident Johnson eingeleitet. Ihm wurde vorgeworfen, die Rechte des Kongresses missachtet zu haben. Doch im Senat fand sich keine Mehrheit. In der Watergate-Affäre 1974 drohte Präsident Nixon eine Amtsenthebung, doch dazu kam es nicht.
Therefore, I shall resign the presidency effective at noon tomorrow. Vice President Ford will be sworn in as president at that hour in this office.
Nixon trat zurück, Vizepräsident Ford übernahm sein Amt. 1998 war es Bill Clinton in der Affäre um die Praktikantin Monica Lewinsky. Clinton wurde wegen Meineides und Behinderung der Justiz angeklagt. Der Republikaner und Vorsitzende des Rechtsausschusses Henry Hyde sagte damals:
That William Jefferson Clinton, President of the United States, is impeached for high crimes and misdemeanors.
Dass William Jefferson Clinton, Präsident der Vereinigten Staaten, schwerer Verbrechen und des Amtsmissbrauchs angeklagt wird und dass die Anklagepunkte dem US-Senat vorgelegt werden.
Articles of impeachment be exhibited to the United States Senate.
Doch die Republikaner scheiterten mit ihrem Vorhaben. Es fehlte die nötige Zweidrittelmehrheit. Clinton blieb im Amt.
Und wahrscheinlich ist es eben auch, dass Donald Trump am Schluss im Amt bleiben kann. Er kann sich wunderbar in der Opferrolle präsentieren, in der Rolle des Gejagten. Heute hat er wieder die Formulierung benutzt, es geht um ein geistesgestörtes Impeachment, eine Hexenjagd. Es ist unfair, sehr schwer für meine Familie, schreibt Donald Trump. Eine Hexenjagd also ist dieses Impeachment-Verfahren für Donald Trump. Da wir nicht wissen, wann er zuletzt seinen Shakespeare gelesen hat, haben wir heute mal ein paar Beispiele aus der Weltliteratur zum Thema Hexenjagd zusammengestellt. Hier die drei Hexen aus Macbeth.
Wann kommen wir Hexen uns wieder entgegen? In Blitz und Donner oder im Regen?
Wenn der Wirrwarr verronnen, die Schlacht verloren, die Schlacht gewonnen.
Das ist vor Untergang der Sonne.
Ja, wo der Ort?
Die Heide dort.
Da treffen wir Macbeth. Fort, fort!
Braulieschen, ich komme!
Ungeruft. Geschwind.
Schön ist hässlich.
Hässlich schön.
Lass den Wolken von Staub uns drehen.
HR2 Kultur, der Tag. Schaut mal, ein Prozess. Donald und die Hexen von Washington. Der US-Präsident betrachtet das Impeachment-Verfahren also als eine moderne Hexenjagd. Er ist das Opfer. Er müsste nicht weit reisen, um sich mit dem Thema zu beschäftigen, denn auch in den USA hat es Hexenverfolgung gegeben. An manchen Orten erinnert man daran noch heute. Andreas Heuchler nimmt uns mit.
Salem, Massachusetts. Ein paar Kilometer nördlich von Boston. Hexenmetropole, Kulisse für die Mutter aller Halloween-Feierlichkeiten. Schaurige Friedhöfe, alte Häuser, in vielen soll es spuken. Kopfsteinpflaster, ein Denkmal für die Hexenprozesse von 1692. Hexenmuseum, Frankensteins Burg. Ich liebe Kinder, konnte nie ein ganzes verdrücken, meint ein Mann mit Monstermaske und authentisch wirkenden Narben.
I love children. Never could finish a whole one.
Auf der Straße sind im ganzen Jahr Menschen in Schwarz unterwegs. Damals, Ende des 17. Jahrhunderts, war eine Hexenhysterie ausgebrochen. In der streng religiösen, puritanischen britischen Kolonie verdächtigten Männer ihre Ehefrauen, Kinder, die Mütter, Geschwister einander. Am Ende wurden fast 200 Männer und Frauen vor Gericht gestellt. Die Verfahren werden in Kostümen der Zeit in Salem nachgestellt. Im Theater, auf der Straße, wieder und wieder.
What do you want with me?
Good wife Bishop, you are accused of witchcraft.
14 Frauen, 5 Männer und 2 Hunde wurden wegen Hexerei hingerichtet, übrigens nicht auf dem Scheiterhaufen verbrannt, sondern gehängt. Das ist die Ablass des kleinen Städtchens ganz nah am Atlantik. Die getöteten Hexen wurden in Massengräbern beigesetzt, ihr Richter auf einem der ältesten Friedhöfe Neuenglands, dem Charter Street Cemetery. Das erklärt Corey Mokin, die für den Tourismus in Salem wirbt.
Judge Jonathan Haythorne from the Salem Witch Trials.
Richter Jonathan Haythorne von den Hexenprozessen ist hier beigesetzt und auch Robert Morse, ein Passagier der Mayflower. Richter Haythorne ist der Urgroßvater von Nathaniel Hawthorne. Der fügte das W zu seinem Namen hinzu, um sich von den Hexenprozessen zu distanzieren.
Arthur Miller transferierte das Geschehen in Hexenjagd auf die Bühne und rechnete darin mit der Kommunistenhatz des berüchtigten Senators John McCarthy in den 1950er Jahren ab. In Salem geht es derweil mehr ums Geschäft und um den Spaß an auffälligen Kostümen, besonders im Oktober, wenn die Straßen zu Halloween anschwellen, wenn Hexen und Zauberer das Straßenbild prägen. Während Salem Jahre nach den Hinrichtungen eingestand, einen furchtbaren Fehler begangen zu haben, stehen Hexen heute hoch im Kurs. Beim Witch's Circle, gleich neben Denkmal und Friedhof, wird ausgiebig getanzt und gesungen. Und eine tolerantere Welt ohne puritanischen religiösen Eifer wird beschworen.
Auch in den USA gab es also Hexenverfolgung mit vielen Todesopfern. Das könnte Donald Trump wissen, wenn er sich denn für dieses Thema interessieren würde. So wie Hartmut Hegeler aus Unna. Er ist Pfarrer im Ruhestand. Er hat dort auch als Religionslehrer gearbeitet und ist Experte auf dem Gebiet, hält oft Vorträge zum Thema Hexenverfolgung. Schönen guten Abend, Herr Hegeler.
Schönen guten Abend.
Wie sind Sie als Pfarrer zum Thema Hexenjagd gekommen?
Ich habe ja Schulunterricht gegeben und Schüler haben mich vehement aufgefordert, dass wir im Religionsunterricht einmal über das Thema Hexenprozesse sprechen. Ich fand das so ein schreckliches Thema und wollte das gar nicht. Aber bei der Vorbereitung des Unterrichts habe ich dann gemerkt, was ich alles nicht wusste. Und das hat mich so animiert, dass ich dann mich intensiver mit dem Thema beschäftigt habe seit 20 Jahren.
Seit 20 Jahren schon. Was war denn der eigentliche Grund für die Hexenverfolgung damals?
Also die Hexenverfolgungen fanden statt in einer Zeit von 1500 bis 1800. Große Klimakatastrophen, Kälte, Nässe, Missernten, Hungersnot. Und die Leute haben sich dann Gedanken gemacht, haben Schuldige gesucht. Und oft waren es dann Bürger, die dann forderten, dass die vermeintlich Schuldigen aufgespürt werden.
Und was passierte dann mit denen?
Die wurden verhaftet, verhört, wurden gefoltert und dann wurden weitere Namen in diesen Prozessen genannt, besagt. So entstanden dann Kettenprozesse und man kann sagen, wer einmal in die Hände der Hexenjustiz geriet, hatte meistens keine Chancen. Europa insgesamt etwa 60.000 Angeklagte zum Tod auf dem Scheiterhaufen verurteilt.
Wie lief das ab, so eine Anklage?
Die Menschen wurden beschuldigt. Sie wären auf dem Besenstiel zum Hexensabbat geflogen, sie hätten den Teufelspakt geschworen, sie hätten mit dem Satan Geschlechtsverkehr gehabt, hätten das Wetter verzaubert oder Krankheiten angehext. Und es war ein ganz Stereotyp, immer wieder diese Vorwürfe, die in allen Hexenprozessen auftauchen. Man kann das ja in den Hexenprozessakten, die erhalten geblieben sind, nachlesen.
Das heißt, da gibt es richtige Dokumente, das ist alles festgeschrieben damals?
Genau. Und die Richter haben das alles aufgeschrieben. Was mich daran besonders bewegt hat, war, dass manche Angeklagte eben in den Verhören, selbst hinter der Folter oder auf dem Weg zum Scheiterhaufen, immer noch zu Gott gebetet haben und ihn um Hilfe gebeten haben. Das hat mich als evangelischen Pfarrer ganz besonders berührt, weil ja nach meinem Glauben mein Herr Jesus auch unschuldig gefoltert und hingerichtet wurde und dass jetzt in seinem Namen dann vor 300 Jahren solche Quälereien stattgefunden haben und Menschen dann gefoltert und auf dem Scheiterhaufen verbrannt wurden. Das finde ich also ganz unerträglich. Das belastet mich in meinem christlichen Gewissen sehr und deswegen habe ich mich dafür auch eingesetzt, dass diese Menschen wenigstens nachträglich rehabilitiert werden, dass man einmal öffentlich sagt, dass sie unschuldig gestorben sind. Denn das ist ja klar, dass man heutzutage weiß, dass man nicht auf dem Besenstiel fliegen kann und das Wetter nicht verzaubern kann. Aber die Urteile sind bis heute in Geltung. Sie sind nie juristisch nicht freigesprochen worden. Die Prozesse sind nicht widerrufen worden. Und das kann man juristisch nicht mehr aufarbeiten. Aber ich denke, man sollte wenigstens sagen, aus moralischen Gründen, aus christlichen Gründen sind wir das diesen Menschen schuldig, die damals unsägliche Leiden hinnehmen mussten.
Wer sollte denn Ihrer Meinung nach so eine Erklärung abgeben?
Es gibt keine Rechtsnachfolger der damaligen Institutionen, aber oft war es der Stadtrat oder der Fürst, der in dem Gebiet herrschte, also die Obrigkeit. Und ich denke, dass heute der Rat der Stadt, der Rat der Gemeinde eben die Rolle spielt und die damals eben die Verantwortlichen waren. Und dass der Stadtrat zum Beispiel sagen sollte, den Menschen, den Bürgern damals aus unserer Stadt ist furchtbares Unrecht geschehen. Wir wollen ihre Ehre, ihre Würde wiederherstellen durch eine öffentliche Erklärung, durch ein Denkmal, durch einen Gedenkstein.
Wie sind die Reaktionen auf Ihre Forderungen? Gibt es da Leute, die Sie unterstützen?
Also wir haben einen Arbeitskreis, der sich dafür einsetzt. Wir haben mittlerweile Erfolg gehabt. Nach der Stadt Köln 2012, wo der Rat der Stadt solch einen Beschluss gefasst hat, sind es mittlerweile über 50 Orte und Städte, die in dieser Weise aktiv geworden sind. Und es sind in mindestens 100 Städten in Deutschland und 100 Orten auch Gedenktafeln, Gedenksteine für die Opfer der Hexenprozesse errichtet worden.
Der Begriff Hexenjagd, der ist ja auch so ein Modebegriff geworden. Also wenn jemand wie US-Präsident Trump dann sagt, das ist alles eine Hexenjagd. Wie empfinden Sie dann, wenn mit Ihrem Hintergrund?
Also damals war ja die Hexenjagd eine Verfolgung kleiner Leute. Die wurden zum Sündenbock gemacht, wurden verteufelt, wurden entmenschlicht. Und das waren ja Witwen, Dienstboten, Landarbeiter, sogar Kinder, meistens Menschen ohne Bildung, die sich nicht wehren konnten. Und wenn also ein Regierungschef heute sagt, gegen ihn würde eine Hexenjagd veranstaltet, das ist natürlich genau das Gegenteil zu dem, was damals passiert ist, wo Menschen zum Feindbild gemacht wurden, wo zum Sündenbock gemacht wurden. Wir kennen das von den Juden in Nazi-Deutschland oder die Kommunisten in Amerika, die Kapitalisten in Russland. Immer Feindbilder wurden gesucht und aufgebaut, wer an allem Bösen und an allem Unheil in dem Land schuld sein soll.
Das war Pfarrer im Ruhestand Hartmut Hegeler aus Unna. Herzlichen Dank. Und wir würdigen die Hexen jetzt nochmal mit einem Stück Weltliteratur. Und jetzt kommt natürlich Faust, das Hexen einmal eins.
Du musst verstehen, was eins macht zehn und zwei das gehen. Und drei macht gleich, so bist du reich. Verlier die vier, aus fünf und sechs, so sagt die Hex. Mach sieben und acht, so ist's vollbracht. Und neun ist eins und zehn ist keins. Das ist das Hexen einmal eins.
Johann Wolfgang Goethe. Schaut mal, ein Prozess, Donald und die Hexen von Washington. Die Hexenjagd, das ist der eine Begriff, den der US-Präsident gekapert hat, um sich selbst als Opfer zu präsentieren. Und das andere, das ist der Begriff vom Schauprozess. Die Angehörigen im Impeachment-Verfahren, die sind für Donald Trump ein solcher Schauprozess. Ja, nun wollen wir mal anhören, wie so ein echter Schauprozess eigentlich ablief. Zum Beispiel damals in der Sowjetunion. So ging man damals gegen angebliche Trotzkisten vor.
Grigori Sinowjew, einst enger Mitarbeiter Lenins. Lew Kamenjew, nach der Revolution Parteiführer in Moskau. Iwan Smirnow, einer der Gründer der Roten Armee. So sitzen sie nebeneinander auf der Anklagebank. 16 Spitzenfunktionäre, einst Helden der Oktoberrevolution, jetzt Konterrevolutionäre und Verschwörer. Der Oktobersaal im Moskauer Gewerkschaftshaus ist bis auf den letzten Platz gefüllt. Jeder weiß, dass das Urteil längst feststeht. Die stalinistische Propaganda lässt keinen Zweifel.
Die Banditen, die jetzt vor unserem proletarischen Gericht stehen, haben versucht, der Arbeiterklasse, der ganzen Welt, das Wertvollste, das Teuerste zu nehmen. Unseren Geliebten, unseren besten Genossen Stalin. Kein Erbarmen mit den Feinden. Erschießen, bis auf den Letzten.
Hunderte hoher und höchster Funktionäre in Partei, Staatsapparat, Wirtschaft, Armee, Medien werden verhaftet, verurteilt, hingerichtet. Die Blutspur der kommunistischen Herrschaft vom Bürgerkrieg bis zur Ermordung tausender Kleinbauern, der Kulaken, hat nun die Kader selbst erreicht. Der Diktator Stalin will mit allen Mitteln an der Macht bleiben. Von fairen Prozessen kann nicht die Rede sein. Nach nur drei Tagen kommt Staatsanwalt Wischinski zum Plädoyer.
Das ganze Land, von jung bis alt, erwartet, die Verräter und Spione, die dem Feind unserer Heimat Land verkauft haben, erschießt sie wie dreckige Hunde. Unser Volk fordert das eine, das verfluchte Ungeheuer zu zertreten.
Alle 16 gestehen, alle 16 werden erschossen. Für einzelne Regionen existieren Quoten der auszumerzenden konterrevolutionären Elemente. Bis Ende 1938 werden 1.345.000 Sowjetbürger verurteilt, mehr als die Hälfte davon hingerichtet. Darunter zwei Drittel der Mitglieder des Zentralkomitees, fast die gesamte Spitze der Roten Armee, denunziert durch eigene Genossen, die dann ihrerseits wieder denunziert werden. Säuberung heißt das. Die ersten prominenten Opfer hießen Sinowjew, Kamenjew, Smirnow. Angeklagte im ersten Schauprozess in Moskau am 19. August 1936.
Harald Gerd Brandt über Schauprozesse in der Sowjetunion. Und wir kommen zurück zu den aktuellen Anhörungen im Impeachment-Verfahren gegen Donald Trump. Wir haben bereits gehört, also im Repräsentantenhaus haben die Demokraten die Mehrheit, aber im Senat, wo später die eigentliche Entscheidung fallen könnte, da sind ja die Republikaner in der Mehrheit und der Senat müsste sogar mit 2/3 Mehrheit entscheiden. Also die Wahrscheinlichkeit, dass es dazu kommt, ist ausgesprochen gering. Deshalb ja schon lange die Vermutung, geht es den Demokraten in Wahrheit um etwas anderes, nämlich geht es ihnen darum, die Stimmung im Land zu drehen durch dieses ganze Verfahren. Dr. Michael Oswald ist Politikwissenschaftler mit Medienschwerpunkt an der Universität Passau. Schönen guten Abend.
Grüße Sie.
Wie schätzen Sie das ein? Ist so eine öffentliche Anhörung dazu geeignet, die Stimmung im Land zu beeinflussen?
Ja, also das müssen Sie auch schaffen, denn die Stimmung oder die Unterstützung für ein Impeachment-Verfahren, die ist noch nicht besonders groß. Also wir sind, wenn wir die Umfragewerte zusammennehmen, immer noch bei unter 50%, die sich überhaupt dafür aussprechen, dass wir eigentlich überhaupt Untersuchungen für dieses Impeachment-Verfahren haben. Einzelne, die gehen auf 52%, aber das ist eigentlich nicht viel, denn er hat ja tatsächlich was begangen, das untersuchungswürdig ist. Und da würde ich sagen, es ist eigentlich relativ wenig, was da noch an Unterstützung jetzt da ist.
Also die Empörung hält sich in Grenzen. Wie ist das im Vergleich gewesen bei Clinton oder Nixon, die letzten beiden Impeachment-Fälle?
Ja, es ist eigentlich ganz gut mit dem Nixon-Impeachment zu vergleichen, denn da war es ähnlich, dass eigentlich in der Bevölkerung der Wunsch nach einem Impeachment nicht so groß war. Die sahen kein so großes Ding da drin. Da war es dann aber tatsächlich so, dass diese Anhörungen tatsächlich so dieses Meinungsbild stark beeinflusst haben. Und das wünschen sich natürlich auch so ein bisschen die Demokraten. Sie mussten das Impeachment jetzt eigentlich anleihen, also zumindest die Untersuchungen, denn sie konnten ja Trump nicht alles gewähren lassen. Und ja, jetzt ist es halt die Frage, schadet es ihnen eher oder ja, kann sich das Ding auch irgendwie drehen und eine Mehrheit der Bevölkerung ist dann tatsächlich irgendwann dafür, dass man Trump des Amtes enthebt.
Also bei Nixon war das so, durch dieses Verfahren wuchs die Empörung. Sehen Sie Indizien dafür, dass es hier ähnlich laufen könnte?
Bislang noch nicht. Man sieht eigentlich genau, dass die Gesellschaft so geteilt ist, wie sie es auch vorher war. Das heißt, wir haben einen Teil der Gesellschaft, der Trump als Präsidenten auch ablehnt. Trump ist ja nicht ein Präsident, der sehr populär ist, aber bei den Leuten, die ihn unterstützen, da ist er wirklich sehr populär. Also das heißt, einige seiner Anhänger, die halten ihn für den größten Präsidenten, den es jemals gegeben hat. Und ja, die sehen das direkt als Angriff auf ihren Präsidenten und die sehen auch kein großes Ding dahinter, dass er da versucht hat, irgendwie mit der Ukraine eigentlich den einen Wahlkampf zu beeinflussen. Die sehen dahinter eher eine Verschwörung, also dass Trump alles richtig gemacht hat. Die sehen Joe Biden, seinen Widersacher in dieser Wahl, da eher in ja, Korruption und allem Möglichen verstrickt. Das heißt, hier ist auch so ein bisschen das Problem, dass wir eigentlich zwei fast parallele Medienuniversen haben, wo wir auch ganz verschiedene Narrative darüber hören, was denn eigentlich passiert ist.
Das heißt, man kann die Anhörung zum Beispiel bei CNN gucken oder auf Fox News. Was sind die Unterschiede, wenn ich den einen oder den anderen Kanal einschalte?
Na, Sie sehen auf der einen Seite, wenn Sie, wie gesagt, einen Sender wie CNN einschalten, dann hören Sie das, was man eigentlich auch so, jetzt würde ich sagen, im deutschen Rundfunk oder in der Zeitung liest. Das ist eigentlich, dass Trump relativ stark in der Tinte sitzt, dass er relativ unpopulär ist und dass das, was er gemacht hat, auf alle Fälle ein schweres Vergehen ist. Wenn wir jetzt aber auf die andere Seite schauen, und da ist es tatsächlich so, dass sich viele Leute von diesen eher etablierten Medien nicht mehr viel beeinflussen lassen. Ja, die denken, die sind ein verlängerter Arm der Demokraten vielmehr. Und die haben ein ganz anderes Narrativ. Ja, da geht es tatsächlich darum, dass Trump eigentlich nur versucht hat, diese Korruption und ja diese Machenschaften der ganzen demokratischen Partei auch in der Ukraine zu beeinflussen, zu durchkreuzen. Und auf der anderen Seite muss man eben auch sehen, die denken ja, dass die Ukraine mit dafür verantwortlich ist, dass in den amerikanischen Wahlkampf eingegriffen wurde. Das heißt, das war 2016 der Fall. Und die gehen davon aus, dass das es auch bei der nächsten Wahl 2020 wieder der Fall sein wird. Das heißt, die vermuten, in der Ukraine sind wieder Leute, die den Wahlkampf irgendwie beeinflussen könnten. Und das würde natürlich Donald Trump schaden. Deswegen sehen die überhaupt kein großes Problem in dem, was Trump gemacht hat. Die sagen eher, das ist ganz normal in der Außenpolitik, wie er sich hier verhalten hat.
Viele diskutieren, das gehörte, egal bei CNN oder bei Fox News, viele diskutieren das dann gleich in den sozialen Medien. Und das wirkt natürlich dann auch verstärkend. Welche Wirkung hat das?
Ja, wir sind uns als Wissenschaftler noch nicht so ganz einig darüber, was die sozialen Medien dann tatsächlich für eine Wirkung haben. Wenn ich jetzt mich persönlich hier festlegen müsste, ich würde auf alle Fälle sagen, dass das tatsächlich sehr stark verstärkt. Es ist auch eigentlich so das Interessanteste, finde ich, wenn man tatsächlich diese Kommentare auch unter den Beiträgen liest oder eben dann im Social Media unterwegs ist und man sieht, wie ticken denn die Leute überhaupt. Und hier sieht man tatsächlich, dass sehr viele einfach auch von Trump als Präsidenten jetzt vielleicht nicht, wie er sich benimmt und was er für Sachen macht, aber dass er einfach das, was er ihnen versprochen hat, liefert. Und deswegen sind die gar nicht so gegen Trump. Und viele, wie gesagt, die sehen da drin einen Angriff auf ihren Präsidenten und das wollen sie nicht haben. Das geht so weit, dass die Leute, die in der Wahl 2018 jetzt einen Sitz bekommen haben, also Demokraten, wo früher ein Republican gesessen hat, dass die zu Hause richtig Druck bekommen haben, wenn ihr dieses Impeachment anleiert, dann werden wir euch nicht mehr wählen. Also es ist tatsächlich so, dass auch diese wirklich wichtigen Wähler, die entweder so mehr Wechselwähler sind oder unabhängige Wähler, dass die sich jetzt noch nicht so wirklich festgelegt haben. Und da kann sein, dass dieser Schuss nach hinten losgeht und dass die tatsächlich sagen, nee, jetzt erst recht, also die Demokraten, und das ist auch Trumps Narrativ, dass sie 2 Jahre eigentlich nichts gemacht haben, außer nur versucht, diesen Präsidenten aus dem Amt zu bringen. Ja, da ist nichts passiert, die haben nur versucht, den Trump irgendwie zu entmachten.
Wie groß ist denn dieser Anteil der Wechselwähler, um die es da jetzt eigentlich geht?
Nun ja, es ist so, Trump kann auf die Unterstützung von 90% der Republicans zählen. Das ist seine Basis, zu der spielt er auch sehr viel. Und wenn Sie jetzt mal schauen, diese Wähler hat er ganz sicher. Auf der anderen Seite, die Demokraten, die werden ganz sicher auch nichts anderes wählen. Die werden diesmal auch mehr die Demokraten unterstützen. Und jetzt geht es um die paar Swing States, also die Wechselstaaten. Und hier hat Trump 2016 mit einem Vorsprung von knapp über 77.000 Stimmen eigentlich nur gewonnen. Das heißt, wenn jetzt hier ein paar Wähler in jedem Staat sind, also es geht hier um teilweise nur ein paar Tausend in einem Staat, die sich davon beeinflussen lassen und dann sagen, tatsächlich, also ich glaube der Meinung, dass hier die Demokraten wirklich nur ein ganz parteiisches Verfahren angeleiert haben und eigentlich sonst nichts zustande gebracht haben, dann kann das durchaus eben auch dahingehend sein, dass sie Trump extra nochmal wieder wählen. Es ist auch so, es sind so kleine Dinge mit in diesem Verfahren drin. Trump hat natürlich seinen Gegner jetzt auch stark geschwächt. Das heißt, das Impeachment selbst, auch wenn er es vielleicht nicht so gerne hat, dass er wirklich impeached wird, Biden kommt da nicht unbeschadet heraus.
Das heißt, der entscheidende Punkt ist also, diese 3 Swing States, ist für die diese Impeachment-Nummer so, dass eher die Demokraten profitieren oder eher so, dass die Republikaner profitieren? Kann man da schon was erkennen?
Noch nicht so richtig. In den letzten 3 Wahlen, die wir gesehen haben, hat man Tendenzen gesehen, die schon eigentlich in der Entwicklung waren. Das heißt, wir haben Staaten, die gehen mehr in komplett Republican und wir haben welche, die werden so entweder lila oder sie werden ganz blau. Das heißt, die wählen demokratisch. Und das hat sich eigentlich fortgesetzt. Es wurde ein republikanischer Gouverneur abgewählt, der aber auch sehr unbeliebt war. Also da konnte man es noch nicht so drin sehen irgendwie oder messen. Man kann aber sagen, ja, wenn man das jetzt alles zusammennimmt, wie im Moment auch die Stimmung ist, dann verändert sich gar nicht so viel. Also das ist auch das, was die Wahl eigentlich sagt. Es ist so, wie eigentlich man davon ausgegangen wäre, dass die Wahl passiert, auch wenn jetzt das Impeachment nicht irgendwie vor den Türen stehen würde. Auf der anderen Seite, ich bin eher skeptisch. Die Demokraten waren hier in der Zwickmühle. Sie mussten es eigentlich machen, auch um das System selbst zu schützen. Aber Nancy Pelosi hat sich lange, lange zurückgenommen mit dem Impeachment. Sie war ja auch nicht davon begeistert, dass man ein Impeachment-Verfahren einleitet mit dieser Mueller-Untersuchung. Aber jetzt mit dieser Ukraine-Affäre hatte sie so viel Druck aus der Basis, dass sie eigentlich gar nichts anderes machen konnte. Und sie weiß natürlich, dass es den Demokraten schaden kann. Aber es war, wie gesagt, die Zwickmühle. Sie mussten einerseits, auf der anderen Seite bringt es auch negative Konsequenzen für 2020. Ich gehe davon aus.
Sind diese Anhörungen eigentlich ein Quotenrenner? Gucken das viele Leute im Fernsehen?
Ja, doch, das sind sie schon. Aber wie gesagt, also da schaltet man eher ein, was man hören will. Und das ist eben das mit dem Mediensystem in den USA. Ich kann das einschalten, wo sie mir das sagen, was ich hören will. Und ja, die Leute, die jetzt eher so pro Impeachment sind, die schauen dann natürlich auch eher CNN. Und alle anderen, die finden ihre Kanäle. Also das ist ja nicht irgendwie, Fox News ist vielleicht das prominenteste Beispiel, aber da gibt es ja ganz viele andere, die auch noch weitergehen, also in krude Verschwörungstheorien und alles Mögliche. Also da findet jeder eigentlich das Outlet, das ihm sagt, was er eigentlich hören will.
Das war Dr. Michael Oswald, Politikwissenschaftler an der Universität Passau. Vielen Dank. Ein weiterer Aspekt, der auch in den Medien eine große Rolle spielt, ist die Auseinandersetzung um die Steuererklärung von Donald Trump. Der Präsident weigert sich beharrlich, sie zu veröffentlichen, obwohl ihn ein Berufungsgericht dazu verpflichtet hat. Und viele fragen natürlich, warum eigentlich nicht? Was hat der Mann zu verbergen? Auch dieser Konflikt könnte möglicherweise zu einem Stimmungsumschwung beitragen. Und es steckt noch viel mehr dahinter.
Sollte der amerikanische oberste Gerichtshof, der Supreme Court, über Donald Trumps Steuererklärungen verhandeln, dann wird er damit festlegen, wie weit die Macht amerikanischer Präsidenten reicht. Was bedeutet Gewaltenteilung in Zukunft? Wie wird das von der Verfassung gewollte Gleichgewicht von Regierung, Parlament und Justiz für die nächsten Jahrzehnte definiert? Und das bedeutet, wer wen kontrollieren darf. Wo endet die Immunität des Präsidenten, damit die beiden anderen Staatsgewalten überhaupt kontrollieren können? Oder kann das Handeln eines Präsidenten überhaupt nicht untersucht und damit auch nicht kontrolliert werden? Weder vom Parlament noch von der Justiz. Und darum geht es. Amerikanische Präsidentschaftskandidaten veröffentlichen traditionell vor dem Wahltag ihre Steuererklärungen. Damit signalisieren sie, bei mir ist alles in Ordnung, bei mir gibt es kein Schwarzgeld, meine Steuern bezahle ich. Das ist üblich, aber das Gesetz schreibt es nicht vor. Kein Gericht kann das erzwingen. Weil aber Donald Trump sich bis heute standhaft weigert, irgendetwas über seine finanzielle Situation zu veröffentlichen, sprießen Spekulationen. Er habe sein Vermögen auf dem Papier aufgebläht, um leichter an Kredite zu kommen, ist die eine Richtung. Die andere, er habe sein Vermögen klein gerechnet, um weniger Steuern zu zahlen. Und die dritte schließlich, er habe gar kein Vermögen und das solle niemand wissen. Aber auch darum muss sich Trump nicht scheren. Dass ihn ein Gericht in New York nun zwingen will, seine Steuererklärungen auszuhändigen, hat damit auch nichts zu tun. Hier geht es um ein Beweismittel in einem Strafverfahren. Der Vorwurf, Trump habe Schweigegeld an eine Pornodarstellerin gezahlt, damit sie während des Wahlkampfs nichts über Trumps Affäre mit ihr erzählt. Und das wäre unerlaubte Wahlkampffinanzierung und strafbar. Und das hält das Berufungsgericht für schwerwiegend genug, Trumps Steuerberater anzuweisen, die Steuererklärungen herauszugeben. Und das ist es, was Trump jetzt bekämpft. Der Präsident genieße Immunität, ist sein Argument, und das verbiete auch Ermittlungen in jederlei Hinsicht. Das gleiche Argument richtet sich gegen einen Untersuchungsausschuss, dem ein Gericht ebenfalls das Recht auf die Unterlagen zugestanden hat. Auch dieses Urteil dürfte vor dem Supreme Court landen. Die neuen Richter werden im Laufe der nächsten Wochen darüber entscheiden, ob sie überhaupt den Fall hören wollen. Sollten sie das tun, wird die Verhandlung im Sommer des kommenden Jahres stattfinden, also mitten im Präsidentschaftswahlkampf. Da es sich um eine politisch hochbrisante Angelegenheit handelt, richtet sich der Blick auch auf die politische Haltung der Richter. Eine kleine Mehrheit von 5 gilt als konservativ. 2 von ihnen wurden von Donald Trump ernannt.
Eine Analyse von Arthur Landwehr. Und was hatte ich Ihnen versprochen? Weltliteratur zum Thema Hexen. Nun ja, dann darf natürlich dieses Kinderlied nicht fehlen, oder?
Morgens früh um 6 kommt die kleine Hex. Morgens früh um 7 schabt sie gelbe Rüben. Morgens früh um 8 wird Kaffee gemacht. Morgens früh um 9 geht sie in die Scheun. Morgens früh um 10 holt sie Holz und Spähen. Feuert an um 11. Kocht dann bis um 12, Fröschlein, Krebs und Fisch. Kinder, kommt zu Tisch.
Schaut mal, ein Prozess, Donald und die Hexen von Washington. Im Augenblick läuft in Washington die 2. öffentliche Anhörung und im Mittelpunkt steht gerade eine stolze Frau, eine Dame. Die könnte auch noch Bewegung in das ganze Verfahren bringen. Martin Ganselmeier stellt sie vor.
Als Marie Jovanovic im August 2016 US-Botschafterin in der Ukraine wurde, war dies die Krönung einer 30-jährigen Diplomatenlaufbahn. Im US-Außenministerium galt Jovanovic seit langem als eine der besten Osteuropa-Expertinnen. Bereits kurz nach der Jahrtausendwende war sie in der US-Botschaft in Kiew tätig, nach Stationen in Moskau und Somalia. Jovanovic spricht fließend Russisch und Ukrainisch. Ihre Eltern stammen aus der Ukraine und kamen über Kanada in die USA. In ihrer Anhörung im US-Senat sagte Jovanovic vor 3 Jahren, meine Eltern überlebten Armut, Krieg und Vertreibung. Endlich gelangten sie in die Vereinigten Staaten mit mir im Schlepptau.
My parents survived poverty, war and displacement. They finally arrived in the United States with me in tow.
Weggefährten berichten, dass sich Marie Jovanovic wie viele Einwandererkinder in den USA besonders anstrengte, eine gute US-Bürgerin zu werden. Sie studierte Geschichte und Slawistik an der Elite-Universität Princeton und besuchte die amerikanische Akademie für Diplomaten. Immer sei sie eine der besten gewesen, berichten ihre Kollegen, wie der frühere US-Botschafter in Estland, James Melville.
Ambassador Jovanovic is one of our most experienced.
Botschafterin Jovanovic ist eine unserer erfahrensten Diplomatinnen und eine der erfolgreichsten, die ich in meiner beruflichen Karriere kennengelernt habe. Als US-Botschafterin in Kiew verfolgte Marie Jovanovic vor allem ein Ziel, die Unterstützung der noch jungen demokratischen Zivilgesellschaft sowie den Kampf gegen die Korruption in der Ukraine. In einer ihrer letzten Reden als Botschafterin warnte Jovanovic, das alte oligarchische System versucht zu überleben. Und was es am Leben hält, ist die Korruption.
The old oligarch system is still clinging to life. And corruption is its life support.
Tatsächlich hatte sich die US-Botschafterin Feinde in der Ukraine gemacht, vor allem unter Oligarchen und Geschäftsleuten, die vom alten System profitierten. Dies wurde ihr zum Verhängnis. Denn als Trumps persönlicher Anwalt Rudy Giuliani in der Ukraine nach belastendem Material gegen Joe Biden und seinen Sohn Hunter suchte, versprachen ihm zwielichtige Geschäftsleute Unterstützung. Gewissermaßen als Gegenleistung verlangten sie die Abberufung der US-Botschafterin. 2 dieser dubiosen Giuliani-Kontaktmänner, Igor Fruman und Lev Parnas, wurden im Oktober am Flughafen Dulles bei Washington festgenommen. Doch schon im Frühjahr hatte US-Präsident Trump seine Botschafterin in Kiew vorzeitig abberufen. Ich habe eine sehr lange Zeit sehr, sehr schlechte Dinge über sie gehört. Nicht gut, so Trumps Urteil über Jovanovic.
I heard very, very bad things about her for a long period of time. Not good.
Seine Informationen hatte Trump von Rudy Giuliani. Dessen Umtriebe in der Ukraine gefielen Jovanovic nicht, worauf im März eine Art Schmierenkampagne gegen sie in Trumps Lieblingssender Fox News begann. Der rechte Verschwörungstheoretiker und Trump-Unterstützer Joe DiGenova verbreitete ein Gerücht über sie. Wir wissen nun, dass die derzeitige US-Botschafterin Marie Jovanovic vor ukrainischen Regierungsbeamten über unseren Präsidenten hergezogen ist. Eine üble Falschbehauptung, für die es weder Zeugen noch Belege gibt. Dennoch war damit das Schicksal der Botschafterin besiegelt. Jovanovic musste nach nicht einmal 3 Jahren ihren Traumposten aufgeben. Die Diplomatin, die lieber im Hintergrund agierte, steht heute im Rampenlicht. In der 2. öffentlichen Impeachment-Anhörung geht es um Giulianis Suche nach belastendem Material gegen die Bidens, um Trumps Schattenaußenpolitik in der Ukraine und um die merkwürdigen Umstände ihrer Abberufung.
Und genau diese Dame hat gerade eben vor dem Untersuchungsausschuss ausgesagt. Die halbe politische Welt hat zugeguckt und ich bin mal gespannt, wie sie sich geschlagen hat. Jackson Janes hat sich das angesehen. Er ist der ehemalige Präsident des Instituts zeitgenössischer Deutschlandstudien an der Johns Hopkins University in Washington. Schönen guten Abend.
Schönen guten Abend.
Wie ist Frau Jovanovic aufgetreten?
Bewusst, selbstsicher. Und ich glaube, die Fragen, die sie entnommen hat, also von den Antworten, die wir entnommen haben, war sie ziemlich fest überzeugt, dass was sie gemacht hat und was sie versucht hat damals völlig richtig war. Ich fürchte auch, dass das Problem daran liegt, dass die jetzige Anhörung, die jetzt startet momentan von der Seite der Republikanischen Partei, die wird dann versuchen, sie etwa darzustellen als jemand, der wirklich ja nicht so ist, wie sie das dargestellt hat. Und vor allen Dingen wollen sie versuchen, natürlich ihr so zu widersprechen, dass das Recht des Präsidenten, seinen eigenen Botschafter zu benennen, ist gewährleistet. Und was auch immer dann meiner Ansicht nach aus diesen Anhörungen kommt und möglicherweise auch von Mittwoch vorher und dann wahrscheinlich auch nächste Woche, ich fürchte, das sind zwei verschiedene Welten, die aufeinander prallen und die laufen parallel, aber nicht miteinander.
Das heißt, die einen interpretieren die Aussage so, die anderen so und man hat, weiß ja jetzt gar nicht, man muss sich entscheiden, wem glaubt man oder wie meinen Sie das?
Ja, exakt immer. Und die haben zwei verschiedene Zielsetzungen. Die Republikaner wollen den Präsident natürlich dann auf alle Fälle verteidigen. Und ich glaube, das wird niemand so sehr innerhalb des Kongresses und vor allen Dingen in dem Senat die Meinungen ändern. Und da ist natürlich ausschlaggebend, dann die Republikaner haben die Mehrheit in dem Senat und die werden wahrscheinlich mit großer Wahrscheinlichkeit die sogenannte Impeachment-Articles dann empfangen und dann werden sie wahrscheinlich ihn für unschuldig finden. So sehe ich das kommend.
Das war ja selbst bei dem Clinton-Impeachment anders. Da gab es ja auch Parteifreunde, die so empört waren über sein Verhalten, dass sie für ein Impeachment waren. So eine Entwicklung sehen Sie gar nicht.
Also ich glaube nicht, dass die republikanische Mehrheit in dem Senat, die brauchen natürlich eine Menge, die ihre Meinungen ändern. Und da ist ja kein Beweisstück dabei. Vor allen Dingen ist es auch eine große Frage, ob die Articles of Impeachment, wenn sie dann beschlossen werden, dann die Demokraten haben die Mehrheit, die können das natürlich durchsetzen, brauchen die republikanische Stimme nicht. An sich wollen sie versuchen, zumindest von den Republikanern ein oder zwei oder mehrere Stimmen zu gewinnen, sodass das bipartisan dargestellt werden kann. Aber momentan sieht das nicht so aus.
Erst hat Donald Trump gesagt, ach, ich gucke das sowieso nicht, es ist ja alles nur Schmierentheater und Hexenjagd. Heute, als die Aussage begann von Frau Jovanovic, hat er dann prompt um die gleiche Uhrzeit getwittert, hat sie schlecht gemacht und hat gesagt, überall, wo die hingegangen ist, habe sie die Lage nur verschlechtert. Das ist ja kein Zufall, dass er genau zu ihrer Aussage dann auch noch twittert. Damit verstärkt er sie ja auch noch, oder?
Leider. Und ich meine, das hat dann der Vorsitzende von dem Ausschuss in dem Haus, Mr. Schiff, sofort das angeprangert als quasi ein Verbrechen in dem Sinne, dass er versuchte, ein Zeugen zu intimidieren. Und allein, das ist nicht unbedingt dann in der Verfassung verankert, aber es trägt dazu bei, dass diese Fronten auf beiden Seiten sich verhärten.
Ist Donald Trump nervös oder wie interpretieren Sie das? Oder nutzt er nur dieses Spiel, um seine Leute wieder noch mehr hinter sich zu scharen?
Beides, beides. Ich meine, der Mann wird impeached. Und ich glaube, das wird für ihn einfach ein Blamage ersten Ranges für ihn als Person. Sein Ego ist unerfassbar. Aber gleichzeitig wird es natürlich dazu beitragen, dass die Mobilisierungskraft für die Wahl im November 2020 im Gange kommt. Und das sieht man schon in der Werbung, die jetzt momentan startet. Also leider, wie gesagt, die Gräben werden tiefer.
Wem wird es dann mehr nutzen, den Demokraten oder den Republikanern?
Also in dem Sinne von Mobilisierungskraft die beiden werden Nutzen davon bekommen, weil ich meine, die beiden Seiten werden natürlich sehr mobilisiert. Und was ich fürchte auch dann langfristig ist, dass ein Ergebnis vielleicht in 2020 am 3. November haargleich ist mit 2016. Das heißt, dass die Mehrzahl vielleicht dann nicht so mit 3 Millionen, aber zumindest eine Mehrzahl von abgegebenen Stimmen gegen Trump, aber er gewinnt durch den Electoral College wieder. Mhm. Das kann ich nicht dann natürlich voraussagen, aber ich sehe das kommend. Und ich glaube, das sage ich nochmal, verhärtet auch die Polarisierung der Gesellschaft.
Es gab noch nie ein erfolgreiches Impeachment gegen einen amtierenden Präsidenten, weil auch die Wut nie so groß war, dass alle ihn weghaben wollten. Glauben Sie, es könnte eine Entwicklung einsetzen, in der sowas möglich ist?
Nee, ich meine, die Polarisierung der Parteilandschaft ist absolut so tief, dass man nicht genau weiß, was tatsächlich dann die Ermutigen, dass der Anlass wäre, einfach so umzudenken. Ich glaube, viele Leute werden hören eine ganze Menge in der nächsten Zeit über diese Frage. Was hat er getan, wann hat er es getan und was hat er gewusst? Das ist die übliche Frage für damals in den Watergate-Hearings. Aber ich glaube, leider im Moment ist diese Gesellschaft so derartig polarisiert, dass egal, was aus dieser Hearing kommt und was, egal, was aus dem Impeachment-Verfahren kommt, es wird nicht dann sehr viele Meinungen ändern. Wenn dann etwa diese sogenannte unabhängige oder die noch nicht entschiedene Zahl ist auch nicht überblickbar. Also insofern ist es sehr früh, das zu sagen, was ich jetzt behaupte. Aber trotzdem ahne ich was momentan zumindest.
Ja, das heißt, das Kernproblem ist also, die Spaltung der Gesellschaft wird immer tiefer. Was kann man da machen?
Ja, das ist natürlich eine Frage, inwieweit eigentlich, wenn das vorbei ist und wenn die Wahl natürlich im November 2020 vorbei ist, welche Verantwortung hat ein Präsident, sei es Trump oder sei es ein Demokrat, der vielleicht gewinnen sollte, wie kann man eine Brücke über diese Gesellschaft schlagen? Und das wird eine enorme Schwierigkeit. Dann ich sehe auch, dass die Verschwörungstheorien werden wieder natürlich sehr verbreitet. Also es kommt darauf an, was eigentlich dann an diesem Wahlabend am 3. November 2020 passiert. Wenn es eine überwältigende Mehrheit ist und Trump ist entschieden besiegt, dann vielleicht hilft das insofern, dass man sagt, okay, dann müssen wir das akzeptieren. Aber wenn das wieder mal so eine umstrittene Angelegenheit ist, dann haben die Leute Beweisstücke für alles, was sie glauben wollen. Also es kommt darauf an, auf welche Weise der nächste Präsident, sei es Trump oder sei es ein Demokrat, die Neigung hat, diese Wunde zu heilen. Und da bin ich nicht so ganz optimistisch momentan.
Weil Sie ja gerade das umgekehrte Szenario gemalt haben. Donald Trump könnte die Wahl wieder gewinnen. Und warum sollte Donald Trump in seiner zweiten Amtszeit dann auf einmal die Hand ausstrecken?
Das ist genau der Punkt. Und es ist ja natürlich zu erwarten, dass das Haus von Representatives, es wird wahrscheinlich dann bei einer demokratischen Mehrheit bleiben. Was in dem Senat passiert, ist noch nicht ganz sicher. Aber wenn die Demokraten auch dort eine Mehrheit erringen, dann könnte es natürlich dann eine ganz andere Schachspiel für Trump sein in seine zweite Amtszeit. Momentan hat er die Mehrheit in dem Senat. Vielleicht hat er das nicht in 2020. Das könnte das Spiel etwas ändern. Aber wir müssen erstmal abwarten.
Warten wir es ab. Jackson Janes, der ehemalige Präsident des Instituts zeitgenössischer Deutschlandstudien an der Johns Hopkins University in Washington. Herzlichen Dank und dann wieder zurück an den Fernsehen und weitergucken oder reicht's Ihnen für heute?
Ja, leider.
Weitergucken. Dann wünsche ich Ihnen trotzdem noch einen schönen Abend. Das war der Tag in dieser Woche, gestaltet von Thiemen Glatt, Angela Fitsch, Florian Schwinn, Birgit Spielmann und Dorothea Schuler. Mein Name Uwe Berndt. Wir wünschen Ihnen ein wunderbares Wochenende mit oder ohne Impeachment.